Guten Morgen von mir aus. Schön, dass ihr da seid. Wir sind im 11. Kapitel von Johannes Evangelium. Kannst du gerne eine Bibel holen hinten, wenn du möchtest. Oder deine eigene Bibel aufschlagen. Habt ihr mal eine Nachricht bekommen? Und diese Nachricht war so unerwartet, schockierend, dass du zuerst nicht wusstest, wie soll ich reagieren? Was soll ich sagen? Wie soll ich fühlen? Wie soll ich denken? So habe ich mich gefühlt letztes Jahr, als meine Mutter uns Bescheid gesagt hat, dass es meinem Vater nicht gut geht. Zuerst diesen Schockzustand habe ich lange oder vielleicht nie erlebt. Manche bleiben einfach still zuerst und überlegen. Andere reagieren sofort, ohne zu überlegen. Wir haben heute einen Text, besser gesagt eine wahre Geschichte, kein Gleichnis heute, die uns zeigt, wie Jesus und anderen reagiert haben, als sie eine traurige Nachricht bekommen haben, eine traurige Nachricht gehört haben. Der, den du lieb hast, ist sehr krank, hat Jesus gehört. Jesus sagte sofort, Lazarus' Krankheit wird nicht zum Tode führen. Sie dient vielmehr der Verherrlichung Gottes. Der Sohn Gottes wird durch sie verherrlicht werden. Jesus wusste genau, was er tun, was er sagen sollte. Und folgte schnurstracks seinen Plan. Und der Grund, wir wissen von der Geschichte, vielleicht wisst ihr das schon, wir werden es gleich lesen zusammen. Aber der Grund, warum Jesus nicht sofort losgezogen ist, um seinen Freund Lazarus zu helfen, vielleicht zu heilen, war wegen seiner Liebe für Lazarus, für seine Schwestern. Er sagte in Kapitel 11, Abvers 5, Jesus hat Maria und ihre Schwestern, auch Lazarus, sehr lieb. Als er nun wusste, dass Lazarus krank war, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er die Nachricht erhalten hatte. So, wir sehen beides. Seine Reaktion hat ein bisschen beides. Er ist sofort, hat er sofort was gesagt, aber er ist geblieben an dem Ort, wo er war. Jesus hat aus Liebe Lazarus sterben lassen. Und die Schwestern trauen mussten. Das ist Liebe, wenn die Herrlichkeit Gottes und Jesu mehr offenbart werden können. Jesus liebt uns, wenn er uns noch mehr von seiner Herrlichkeit offenbaren kann. Dieses Thema, die Herrlichkeit Jesu, hat Johannes am Anfang von seinem Evangelium erwähnt. Kapitel 1, Abvers 14. Das Wort wurde Fleisch, wohnte unter uns. Kennen wir diese Stelle gut vielleicht. Wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit da. Als das Eingeborene vom Vater. Voller Gnade und Wahrheit. Und aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade um Gnade. Das bedeutet, dass die Offenbarung von Gottes Herrlichkeit in Jesus Christus in seinem Tod am Kreuz und in der Auferstehung triumphiert. Und dass wir daran glauben, ist, wie wir Gnade empfangen oder wie wir gerettet sind und das ewige Leben bekommen. Und seine ganze Evangelium ist darum gebaut, um diese Realität, dass Gott in Jesus seine Herrlichkeit offenbaren will oder offenbart hat. Und das, was wir hier sehen, ist die Art und Weise, wie Jesus uns seine Liebe zeigt. Nicht, dass wir unbedingt Leid und Tod umgehen, sondern mitten in Leid und Tod offenbart Jesus sich selbst und seine Herrlichkeit. Wir können Gottes Liebe für uns in Gesundheit, Wohlstand, Bequemlichkeit nicht messen. Sonst würde er Paulus hassen. Wir können aber Gottes Liebe für uns messen in dem Maß, wie viel er uns offenbart und uns kennenlernen lässt. Bevor wir unsere Stelle lesen heute, überlegen wir zwei Bestätigungen aus dem Johannesevangelium. Gott will uns das ewige Leben schenken. Wir lesen in Johannes 3, 16. Da. Kennen wir auch gut. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Aber was ist das Herz und der Inbegriff des ewigen Lebens? Wir kommen dazu in ein paar Sonntage, aber in Kapitel 17 lesen wir diese Worte. Und das ewige Leben zu haben heißt, dich zu kennen, den einzigen wahren Gott, und dich zu kennen, den du gesandt hast, Jesus Christus. Und das ist für uns ein endloses Kennenlernen. Das finde ich schön. Unsere Reaktion auf seine Liebe. Wir sind auf dem richtigen Weg, wenn wir dabei sind, Gott zu kennen. Und wir kommen auch dazu in zwei Sonntage oder so. Eine Antwort auf diese Frage: Wie können wir wissen, dass wir auf dem richtigen Weg sind? Jesus sagte: Wer sich an meine Gebote hält und sie befolgt, der liebt mich wirklich. Wer mich liebt, den wird mein Vater lieben. Und auch ich werde ihn lieben und mich ihm zu erkennen geben. Merkt ihr diesen, wie würdet ihr das nennen? Diese lebendige Beziehung. Diese Art von einer lebendigen Gemeinschaft mit Gott, mit unserem Herrn, in seinen Worten. Das ist für mich wunderbar. Gott liebt. Johannes 3, 16. Und dann, ich werde ihn lieben. Ich werde überlegen, wie kann ich Gott lieben in meinem Leben. Wenn das Leben aber dunkler wird oder geworden ist, wenn so viele Sachen, wenn alles hoffnungslos erscheint, bestätigt Jesus seine Liebe nicht zuerst, indem er das Leid und Probleme wegtut, sondern indem er sich uns hingibt, uns offenbart, uns seine Herrlichkeit zeigt. Weil er Maria und Martha geliebt hat, ist er 2 Tage länger weggeblieben. Und sie müssen zuerst durch ein finsteres Tal gehen. Lesen wir unsere Stelle. Ab Vers 7, Kapitel 11. Dann erst sagte er zu den Jüngern: Lass uns wieder nach Judäa ziehen. Sie waren im Norden. Die Jünger antworteten ihm: Rabbi, eben noch wollten dich die Juden steinigen und du begibst dich wieder dorthin? Jesus erwiderte: Hat der Tag nicht 12 Stunden? Wenn jemand bei Tag wandelt, so stößt er nicht an, denn er sieht das Licht dieser Welt. Wenn aber jemand bei Nacht wandelt, so stößt er an, weil das Licht nicht in ihm ist. Ich verstehe das so. Jesus wollte sagen: Ich weiß, was ich tue. Und ich weiß, wann mein Termin ist am Kreuz. Ich weiß, wann die Zeit richtig ist für mich. Vers 11. Dies sprach er, und danach sagte er zu ihnen: Unser Freund Lazarus ist eingeschlafen, aber ich gehe hin, um ihn aufzuwecken. Da sprachen seine Jünger: Herr, wenn er eingeschlafen ist, so wird er gesund werden. Das wissen wir schon, oder? Wenn wir schlafen, werden wir gesund, ja? Das sagen die Ärzte sogar. Jesus aber hatte von seinem Tod geredet. Und sie dagegen meinten, er rede von natürlichem Schlaf. Daraufhin sagte Jesus es ihnen frei heraus: Lazarus ist gestorben. Und ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht dort gewesen bin, damit ihr glaubt. Doch, lass uns zu ihm gehen. Da sprach Thomas, der Zwilling genannt wird, zu den Mitjüngern: Lasst uns auch hingehen, damit wir mit ihm sterben. Sie waren überzeugt. Was jetzt passiert? Als nun Jesus hinkam, fand er ihn schon 4 Tage im Grab liegend. Bethanien war nah bei Jerusalem, ungefähr 15 Stadien weit entfernt. Und viele von den Juden waren zu denen, um Martha und Maria hinzugekommen, um sie wegen ihres Bruders zu trösten. Als Martha nun hörte, dass Jesus komme, lief sie ihm entgegen. Maria aber blieb im Haus sitzen. Da sprach Martha zu Jesus: Herr, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Doch auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbitten wirst, das wird Gott dir geben. Jesus spricht zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm: Ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tag. Jesus spricht zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeiten sterben. Glaubst du das? Sie spricht zu ihm: Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Und als sie das gesagt hatte, ging sie fort und rief heimlich ihre Schwester Maria und sprach: Der Meister ist da und ruft dich. Als diese es hörte, stand sie schnell auf und begab sich zu ihm. Jesus war aber noch nicht in das Dorf gekommen, sondern befand sich an dem Ort, wo Martha ihm begegnet hat. Als nun die Juden, die bei ihm im Haus waren und sie trösteten, sahen, dass Maria so schnell aufstand und hinausging, folgten sie ihr nach und sprachen: Sie geht zum Grab, um dort zu weinen. Als aber Maria dorthin kam, wo Jesus war, und ihn sah, fiel sie zu seinen Füßen nieder und sprach zu ihm: Herr, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Als nun Jesus sah, wie sie weinten und wie die Juden, die mit ihr gekommen waren, weinten, seufzte er im Geist und wurde bewegt und sprach: Wo habt ihr ihn hingelegt? Sie sprechen zu ihm: Herr, komm und sieh. Jesus weinte. Da sagten die Juden: Seht, wie hat er ihn so lieb. Etliche von ihnen aber sprachen: Konnte der, welchem den Blinden die Augen geöffnet hat, nicht dafür sorgen, dass auch diese nicht gestorben wäre? Jesus nun, indem er wieder bei sich selbst seufzte, kam zum Grab. Es war aber eine Hülle und ein Stein lag darauf. Jesus spricht: Hebt den Stein weg. Martha, die Schwester des Verstorbenen, spricht zu ihm: Herr, er riecht schon, denn er ist schon 4 Tage hier. Jesus spricht zu ihr: Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Da hoben sie den Stein weg, wo der Verstorbene lag. Jesus aber hob die Augen empor und sprach: Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Aber ich weiß, dass du mich alle Zeit erhörst. Doch um der umstehenden Menge willen habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Und als er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus! Und der Verstorbene kam heraus, an Händen und Füßen mit Grabtüchern umgewickelt und sein Gesicht mit einem Schweißtuch umhüllt. Jesus spricht zu ihnen: Bindet ihn los und lasst ihn gehen. Viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was Jesus getan hatte, glaubten an ihn. Etliche aber von ihnen gingen zu den Pharisäern und sagten ihnen, was Jesus getan hatte. Und dann folgt der Mordplan des Hohen Rates, ist das letzte Teil von diesem Kapitel. 3-mal ist Jesus gefragt worden, ob er wirklich Lazarus liebt. Maria Martha: Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Und die Menge: Konnte der, welcher den Blinden die Augen geöffnet hat, nicht dafür sorgen, dass auch diese nicht gestorben wäre? Nicht vergessen, Jesus ist absichtlich 2 Tage länger dort geblieben. Wegen seiner Liebe. Schauen wir, wie er reagiert hat. Erstmal, drei Sachen erstmal. Mit der Wahrheit, kann man schlecht sehen, sorry. Mit starken Gefühlen und mit Taten. Zuerst die Wahrheit. Jesus antwortet mit Martha: Dein Bruder wird auferstehen. Martha sagte: Ich weiß, er wird auferstehen am letzten Tag, in der Auferstehung am letzten Tag. Jesus sagte: Ich bin die Auferstehung. Ich bin das Leben. Wer mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Jesus sagt: Du glaubst an die Auferstehung am letzten Tag. Jesus sagt: Ich bin die Verkündigung von diesem Tag. Du glaubst an diesem Tag, wenn der Messias kommt. Ich bin der Messias, sagte er. Die Zeit ist gekommen. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Das hat er gesagt für Lazarus. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Das ist für dich und mich. Er sagte: Ich werde Lazarus vom Tod retten. Aber es ist egal, wenn ich das tue. Du glaubst an mich und deswegen musst du nicht sterben. Es gibt keine Sekunde, in der du ohne diese Gemeinschaft leben musst. Es ist, als ob er sagen wollte, wisst ihr, was es bedeutet? Weißt du, was es bedeutet? Ich hab dich lieb. Oder wie wir Amerikaner sagen, ich liebe dich. Noch stärker, noch intim. Mehr. Ich offenbare meine Herrlichkeit. Ich zeige dir meine Macht, was ich tun kann, weil ich dich liebe. Seine Gefühle. Im Vers 32. Weiter Maria, sie sagte, Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Die anderen Juden dort haben geweint. Wo warst du, Jesus? Du warst nicht da für uns. Du hast meinen Bruder sterben lassen. Und das sind nicht Worte, sie schlucksen. Ich meine, diese Szene ist stark. Starke Gefühle. Und als Jesus diese Szene miterlebt, seufzte er, dann weinte er selbst. Für mich persönlich übersetzt die gute Nachricht diese Stelle am besten. Da ist es. Jesus sah sie weinen, auch die Leute, die mit ihr gekommen waren, weinten. Hier, da wurde er zornig und war sehr erregt. Ein Fußnot in der guten Nachricht bei mir sagte, der Zorn Jesu richtet sich gegen die mangelhaften Glauben, der sich im Weinen der Anwesenden äußert. Und das stimme ich zu, meiner Meinung nach. Es ergrimmte Jesus im Geist, er erregte sich. Es bedeutet anschnauben oder anfahren, dass sie an seine Macht gezweifelt haben. Ergrimmt über den Unglauben der Juden, selbst einer Maria, die in seiner Gegenwart weint, anstatt zu glauben. Er wurde bewegt oder erschüttert. Das Wort finden wir nochmal in Kapitel 12, 27 und 13, 21 vor, oder kommt vor. Als er auf das Kreuz und den Verrat sah, als er das diese Zeit angeschaut hat. Hier wächst die Erschütterung Jesu aus dem Blick auf das Kreuz. Und dann wird seine innere Bewegung sichtbar, als er weinte. Aber sein Weinen war viel komplexer, als ich früher gedacht habe, als nur bloß Mitgefühl. Ja, er fühlte mit. Aber da war viel mehr von seiner Aufregung. Jesus zeigt uns sehr offensichtlich, sehr bildhaft seine Meinung über diese Welt und die Sünde. Und wie stark sogar der Unglauben in Israel herrscht. Jesus hört aber hier nicht auf. Er gibt sich nicht seinen Gefühlen hin. Er handelt. Manche sagen, dass Jesus wegen seines Feindes, dass den Tod aufgeregt ist, dass er böse war auf den Tod. Dass hier scheint, dass der Tod nochmal besiegt hat. Ich denke aber nicht, dass Jesus sowas meinte, da Jesus den Tod von Lazarus geplant hat, im Kauf genommen hat. Johannes sagt, dass weil sie an seiner Liebe und Macht gezweifelt haben, seufzte er und ging zum Grab. Und Jesus zeigte seine Liebe trotz Verzweiflung, daran, trotz ihrem Unglauben, Ausreden, trotzdem, trotz allem, offenbart er seine Herrlichkeit. Zeigte er seine Liebe. Sogar seine Wut über den Unglauben kommt aus seiner Liebe heraus. Weil der Unglaube uns hindert. Unser Unglauben hindert uns, mitten in unserem Schmerzen die Herrlichkeit Jesu zu sehen. Drittens, seine Taten, seine machtvolle Taten. Jesus zeigt er uns jetzt, was er kann. Er sagte, weg mit dem Stein. Ein letztes Mal wehrt sich Martha. Herr, ich schon, er ist schon 4 Tage da. Jesus, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Martha starrt auf das Grauen des Todes und nicht auf Jesus. Genau wie Petrus auf die Wellen und Wind gesehen hat und nicht auf Jesus. Paulus spricht in unserer geistlichen Sichtweise in 2. Korintherbrief 4,18. Wir richten unseren Blick nämlich nicht auf das, was wir sehen, sondern auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare ist vergänglich, aber das Unsichtbare ist ewig. Halleluja. So, sie heben den Stein weg. Und Jesus schaut, finde ich so interessant, Jesus schaut nicht hinein, sondern nach oben. Er hebt seine Augen und redet mit seinem Vater. Vers 41. Vater, ich danke dir, dass du mich... Was? Ist kein Bettel. Oh, Vater, hör mich bitte. Nein, danke, Vater, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich immer erhörst, doch ich sage es wegen der vielen Menschen, die hier stehen, damit sie glauben können. Was glauben? Woran glauben, dass du mich gesandt hast? Dann rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Dann kam er. Ich habe überlegt, meine Tochter zu bitten, in diesem Augenblick hinten durch die Tür zu kommen, wickelt in Toilettenpapier, aber dann dachte ich, nein. Kam Lazarus heraus, völlig gesund. Wahrscheinlich perplexed. Diese Auferweckung Lazarus zeigt die Herrlichkeit Jesu. Und es ist ein Vorgeschmack auf unsere Auferstehung, wenn Jesus in Macht und Herrlichkeit wiederkommt und uns nach Hause holt. Meine Frage an euch heute ist, was sagt Jesus zu dir in dieser Geschichte? Oder vielleicht besser gefragt, was nimmst du heute mit nach Hause? Du kannst jetzt mit dir selbst reden oder mit uns, das ist deine Wahl. Was nimmst du mit nach Hause von dieser Geschichte?
Das, was auch Thomas vorhin gesagt hat, so das weil das halt so, ich weiß halt so, dass alle eigentlich gar nicht daran glauben, dass Jesus also die Auferstehung ist und das, oder halt Schon, aber halt, dass er so große Taten einfach wirken kann und einfach dieser Zweifel oder dieser Unglauben. Und also ich sehe mich halt schon auch eher da, also dass ich dann auch, glaube ich, eher so, oh nein, er ist gestorben, oh nein, warum? Und du hast doch gesagt, dass er nicht stirbt und ja. So. Aber halt, dass man dafür einsteht und sagt, oh nein, ich glaube, dass Jesus größer ist und dass, wenn man jetzt so das Beispiel von Thomas hat, nicht den Ärzten glauben, sondern an Jesus glauben und was er kann und da auch mehr Vertrauen und dieses Vertrauen auch einfach mehr austesten im Sinne von, dass man danach lebt.
Was ich sagen würde, was Kai gesagt hat mit der Liebe, dass Jesus, also aus dem Aspekt habe ich das noch gar nicht gesehen, dass Jesus den Lazarus so sehr geliebt hat, dass er es zugelassen hat, dass er krank geworden ist. Und ich denke, manches lässt Jesus auch zu, dass wir durch die Situation lernen, ihm zu vertrauen. Auch wenn das Ganze, was dann um uns herum ist, schlimm ist. Und Lazarus ist ja gestorben und die Martha hat dann ja nur gesehen, der ist tot. Und hat aber eigentlich nicht gesehen, dass Gott ja eigentlich alles unter Kontrolle hat. Weil Jesus gesagt hat, ich bin die Auferstehung und das Leben. So. Weil Jesus hat ja auch die Leute geheilt, hat ja auch Wunder getan bei Martha und Maria. Und die Martha hat nur gesehen, den Ist-Zustand, Lazarus ist tot, der ist 4 Tage beerdigt, bis hin, der steht nicht wieder auf, menschlich gesehen ist das ja normal, hat aber nicht gesehen, dass Jesus da ist, also dass Jesus alles unter Kontrolle hatte. Hm.
Ja, danke. Ja?
Wir haben ein Beispiel aus dem Alten Testament, wo Abraham seinen Sohn Isaak opfern sollte für Gott. Und der Hebräerbriefschreiber bezieht sich darauf und sagt, Abraham hatte solch einen Glauben, dass er glaubte, dass Gott seinen Sohn wieder auferwecken könnte. Dass dieses Gedankengut war den Juden nicht fremd, sondern die kannten das. Und wenn Jesus dann sagt, ich bin die Auferstehung, das Leben, das war so richtig so der Hinweis hier, so wie Abraham, glaubt doch so wie Abraham damals. Auf der anderen Seite ist natürlich das Menschliche, menschlich gesehen wissen wir, dass ein normaler Mensch keinen Toten auferwecken kann, sondern nur, wenn Gott es durch ihn tut.
Ja.
Nur dann. Gut, ich meine, wir haben in der Medizin Wiederbelebungsmethoden, wenn einer nicht mal gesagt hat, dann kriegt man den Glauben, aber das ist ja nicht das Auferwecken, wie es hier geschieht, oder mit Elia, wo er sich auf den Sohn von der Witwe legt und ihn wieder auferweckt. Das ist ja ganz anders. Ja. Es ist auch so, dass Gott viele Zeichen und Wunder durch Jesus getan hat, um seine Herrlichkeit zu offenbaren und als Quittung, als Bestätigung, dass es von Gott ist. Sogar die Pharisäer geben zu an einer Stelle, wir wissen, dass du von Gott gekommen bist, denn niemand kann solche Zeichen und Wunder tun, als sei denn Gott mit ihm.
Ja. Wir müssen unsere Realität akzeptieren. Maria und Martha mussten nur 4 Tage auf Lazarus warten. Ich werde Jahre warten auf meinen Vater, um ihn wieder zu sehen. Ich glaube fest daran, dass er auch verstehen wird. Ich werde ihn nochmal sehen. Das ist die Realität. Das Leid, das Sterben dauert manchmal länger als hier in dieser Geschichte. Ich bin auch sehr dankbar für das Beispiel, das Johannes benutzt hat in seinem Evangelium von Maria und Martha. Wir sind menschlich, wir zweifeln. Wir sehen die Herrlichkeit Jesus oft nicht zuerst, sondern die Realität, die irdische Realität, statt auf das Unsichtbare zu schauen. Und mein Gebet für mich, für uns, für euch ist, Gott gibt uns immer wieder diese Sichtweise, diese Fähigkeit, deine Realität, diese ewige Realität zu sehen. Das ist mein Gebet für uns allen. Möge Gott euch segnen. Geh mit Gott, weil er ist bei dir. Beten wir zum Schluss. Vater, was für eine starke Geschichte haben wir gerade gelesen. Bestätigt, was du von Anfang an, von Abraham an zumindest, uns versprochen hast. Wir werden wieder auferstehen. Den Tod müssen wir nicht fürchten. Das Leben ist mehr als das Leben. Danke, dass du uns immer wieder daran erinnern willst, was du mit uns vorhast. Dass du nie aufgeben wirst. Und dass du Jesus geschickt hast, sind wir sowas von dankbar. Gib uns deine Kraft, diese Dankbarkeit auszuleben. Jeden Tag in der Familie, mit unseren Frauen, mit unseren Kindern, mit Freunden, wenn wir in Gemeinschaft mit Menschen sind oder alleine. Wir bitten um deine Kraft. In Jesu Namen beten wir. Amen.
Amen.
Ihr seid herzlich eingeladen zu bleiben. Wir haben einen Kaffee, hoffentlich. Wenn jemand das Ding angeschaltet hat, habe ich vergessen, persönlich. Sonst warten wir ein paar Minuten wie letzte Woche. Gott segnet euch.